skeptisch hergegangen, wenn man so etwas Neues beginnt und so etwas ansetzt, weil ich weiß, wie schwer das ist, die Gewohnheiten an einem Sonntag einmal auf den Kopf zu stellen. Ich freue mich, dass Sie das heute Abend benutzen und dieses Angebot angenommen haben. Wir haben den Wunsch bei dieser Veranstaltung, die wir von Zeit zu Zeit wiederholen, dass sich das wirklich so machen lässt. Evangelisation. Die ersten Christen haben damit ihre ganze Art beschrieben, wenn sie beim Einkaufen unterwegs waren, wenn sie mit Freunden zusammensaßen, sie waren immer erfüllt davon zu reden, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und wenn wir eine solche Veranstaltung machen, dann wollen wir das ohne all die gewohnten Gottesdienstformen nur um diese Mitte kreisen lassen, dass Menschen die Freude mit Jesus neu entdecken. Und dass das mit den Müden, mit den Zweifelnden, mit den Verzagten geht, dass Menschen im Glauben gewiss werden und sie dann wieder fröhlich hinausgehen und sagen, jetzt ist mir wieder die Richtung gewiesen und dass sie dies finden. Dies wünschen wir auch heute Abend. Zufall hin und her geschoben, 164, wir singen die Vers 1 und 2 und dann noch den fünften Vers, keine Macht der ganzen Welt, 1, 2 und 5. zu unserem Vorrecht, dass wir nicht nur das besingen dürfen, wie nah uns Gott kommt in seiner Liebe, sondern dass wir auch mit ihm reden dürfen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir bleiben sitzen. Lieber Herr, du weißt, wie uns das bewegt, wo unser Leben hinläuft und was aus uns wird und wie das ist mit den Schwierigkeiten und mit den Nöten, die vor uns stehen. Und da möchten wir, dass du unser Leben ganz bewusst führen und leiten kannst. Ja, dass deine guten Pläne zum Ziele kommen. Wir wollen heute Abend hören, was du uns zu sagen hast. Gib doch uns offene Ohren, dass wir deine Stimme hören. Amen. Dann hören wir noch zweimal den Chor.
Ja, das erste Lied wollen wir gerne mit Ihnen gemeinsam singen, und zwar ist es so ein einfacher Refrain. Der heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, oh lobe den Herrn. Und da können Sie schnell mit einstimmen. Wir singen den ersten Mal allein und beim zweiten können Sie gleich mit einstimmen.
Durchdringt. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen habe ich an meinem Studienort in Tübingen einen alten Freund wieder getroffen. Und ich bin so freudig auf ihn zugegangen und habe gefragt: Na, wie geht's dir so? Ich habe ihn seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Und er hat zu mir gesagt: Schlecht. Und das ist eine Antwort, die man eigentlich nicht immer bekommt, wenn man jemanden fragt: Wie geht's dir? Und dann habe ich gedacht, da musste ich jetzt etwas Zeit nehmen und mit ihm ein längeres Gespräch führen. Und er hat mir dann so erzählt, was in den letzten paar Jahren alles geschehen ist. Und es war sehr viel und eigentlich mehr, wie ein Durchschnittsmensch wirklich tragen kann. Das hängt mit finanziellen Schwierigkeiten zusammen, mit persönlichen Schwierigkeiten, auch eine zerbrochene Ehe und alles Mögliche. Und dann habe ich ihm von meinem Glauben erzählt und dass Jesus Christus auch alles heil machen kann. Und wir haben öfters jetzt Gespräche miteinander gehabt in den letzten Wochen und er hat auch gesagt, er will wirklich mit Jesus Christus leben, weil er weiß, dass das das Einzige ist, was ihn hier heraustragen kann. Und dann in einem Gespräch kam etwas, was mich ganz aktiv getroffen hat. Er hat mal gesagt, wenn du mir das vor 2 oder mehr Jahren gesagt hättest, dann hätte alles gar nicht so weit kommen müssen. Und im Moment war ich echt etwas schockiert, denn es stimmt, ich habe mit ihm früher nie über meinen Glauben geredet. Wir haben immer über Musik geredet, wir waren zusammen öfters in einem Plattengeschäft, wir haben zusammen viel Musik gehört. Und das war immer so unser Anlaufpunkt, über mehr haben wir nicht geredet, immer über Musik und was damit zusammenhängt. Und da habe ich gemerkt, dass damals meine erste Liebe war die Musik im Verhältnis zu ihm und nicht der Glaube. Das hat einfach nicht mein Leben durchzogen. Und dadurch war der Glaube auch nicht stark und nicht glaubwürdig. Er hat es nie gemerkt, obwohl ich sicherlich in meinem Inneren immer gesagt habe, ich bin Christ. Aber es geht um mehr im richtigen Christentum, nämlich dass der Glaube nach außen wirken kann, dass er eine echte Lebenshilfe darstellt. Und dass er jetzt auch dieses Leben wieder heil machen kann von dem Freund.
Von dir lösten.
Vater,
Es gibt sicher viel mehr Menschen, als wir ahnen, die mit dem Glauben nicht klarkommen. Sie wollten ganz gerne eigentlich mehr verstehen und mehr im Alltag davon haben, aber da sind lauter Fragezeichen und sie treffen wahrscheinlich oft bei uns wenig Verständnis für ihre Lage und auch wenig Eingehen auf das, was sie bewegt. Und darum haben wir das immer so ein wenig geplant, dass an den Abenden, wenn wir hier ein Wort haben, das auch immer wieder für Menschen so sein soll, die sagen, ich kann nicht glauben. Vielleicht wollte ich, aber für mich ist das nichts, wenn ihr da am Sonntag zusammensitzt und betet und singt. Ich kann da gar nicht so mitsingen wie die anderen. Ich habe da eine Menge Fragen und ich komme da nicht richtig klar. Und ich habe gedacht, ich erzähle Ihnen heute Abend einfach von einem Mann, der ein ganz schweres Schicksal hatte. Der bewegt mich immer, wenn ich an diese Stelle in der Bibel komme, weil er nie in den Tempel hineinkam. Er war immer draußen und ausgerechnet vor der Türe. Er hatte treue Freunde. Zuerst hat ihn vielleicht noch seine Mutter versorgt. Er war als Kind geboren und hatte schon von Geburt an ein schweres, unheilbares Leiden und er konnte nie einen Schritt gehen. Solange die Mutter noch lebte, die hat ihn treu versorgt und hat ihn dort im Haus ein wenig betreut. Aber als dann seine Mutter gestorben war, da gab es glücklicherweise ja noch so ein paar barmherzige Menschen, die sich seiner annahmen und die hatten ein Herz für ihn. Das ist toll, unsere Welt läuft ja nur durch solche Leute, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und die sagen, das geht mich an und man muss auch schließlich ein Opfer bringen und für solche Leute sich einsetzen. Und dann nahmen sie ihn immer am Nachmittag zur gleichen Stunde und trugen ihn auf so einen kleinen Tragesessel hinauf, den steilen Weg, wo es zum Tempel ging, und setzten ihn dort oben nieder vor der großen Tempeltür. Es war ein merkwürdiger Kontrast. Eigentlich passte der Mann mit seinen verkümmerten Gliedmaßen, mit seinem lahmen Körper gar nicht dahin. Die Pforte, an die sie ihn absetzten, die hieß auch noch die Schöne. Die war von korinthischem Erz gestaltet und muss ein großes Kunstwerk gewesen sein. Und davor saß dieses Jammerbild, immer wenn die Sonne am Mittag vorübergezogen war und der Schatten der Tempelmauer ein wenig auf dieses Eck fiel, dann hat er es noch ein paar Stunden ausgehalten. Und er hat seinen Hut dahingesetzt und hat gewartet, bis Leute da vorbeigehen und eine milde Gabe da bei ihm einwerfen und sich seiner Not annehmen und das ein wenig mittragen. Nun können Sie sagen, das war gar kein schlechter Platz, den er da ausgesucht hatte. Da kamen ja die Frommen vorbei, die Kirchgänger, und von denen hat ja jeder wenigstens ein Opfergroschen in der Tasche. Da muss ja was abspringen. Und wenn man da zu Gott beten geht, da hat man ja eh so ein offenes Herz. Ich weiß nicht. Ich könnte mir denken, für den Mann hat das alles ganz anders gewirkt. Er hat erlebt, dass die Leute da drin fröhliche Lieder sangen und Gott angebetet haben und dann tappelten sie an ihm vorbei und keiner sah ihn. Der Mann ist doch bitter geworden. Ich treffe so viele Leute in dieser Welt, die sagen, Mann, geh mal bloß weg mit den Christen. Von denen habe ich eh die Nase voll. Das sind Leute, die kümmern sich ja auch nicht um einen und die denken auch nur an sich. Und die treiben ihre Geschäfte und dann rennen sie in die Kirche und dann sehen sie niemanden mehr rechts und links. Und dann machen sie ihre fromme Sache darunter und spulen die ab, aber mich vergessen sie. Ich denke, dass dieser Mann da draußen vor der Tür sehr bitter wurde. Und ich weiß, dass heute viele Leute, die draußen vor der Türe auch unserer Kirchen sind, mit Recht nicht viel erwarten. Und sagen, ich kenne sie alle. Und ich weiß da aus meiner Straße, wer da zur Kirche geht. Danke, ich will nichts mehr davon wissen. Dass da besonders viel abspringt, vielleicht ein bisschen mehr als an anderen Plätzen, aber immerhin, er hat auch die andere Seite der Medaille kennengelernt. Da drin singen sie und da draußen, da sitze ich mit meiner Not. Und ich bin allein mit meinem Leben und da hilft mir ja eh keiner mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen mit meinem schweren Lebensschicksal, das ich da haben muss, mit dem muss ich einfach auskommen und da muss ich mich durchschlagen, da muss ich mich durchbeißen. Und schließlich hat er sich mit seiner Lage abgefunden. Er sagt, so ist das Leben, mal hart und bitter. Und da darf man nicht mehr fragen, dann ersterben die Gefühle. Und dann schaut man nicht mehr viel herum. Und dann erwartet man nicht mehr viel. Und man bleibt dort, wo man eben sein Leben noch durchtreiben muss. Sagt, das ist mir aufgetragen und ich will mein Schicksal aushalten. Es ist hart und schwer. Aber ich stehe da schon durch. Ich brauche niemand. Ich will niemand. Und dann wird man so abweisend, dass man gar nichts mehr erwartet. Und da passiert es an einem strahlenden Sommertag. Es war ein Tag wie jeder andere. Und die Mittagszeit, so um 3 Uhr nachmittags, hatten seine Freunde ihn da wieder abgesetzt, an dieser Stelle vor der Tempelpforte, die Schöne. Und er saß wieder da und der Hut war in Positur gebracht und er wartet, bis da wieder ein bisschen klimpert. Er hatte da schon im Ohr viel oder wenig und konnte das abschätzen, wann er so das Nötigste zusammen hat, um sich wieder so einen trockenen Fladen Brot zu kaufen. Und da bleiben plötzlich 2 Männer bei ihm stehen. Er denkt, naja, die wollen einen Groschen wechseln. Wahrscheinlich ist er ihnen noch zu viel und dann vielleicht gucken sie noch nach dem nötigen Kleingeld im Portemonnaie und dann werfen die das ein, aber die stehen immer noch da und die reden ihn plötzlich an. Mann, sieh uns an. Natürlich, er hat immer auf den Boden gestarrt. Er kannte die Füße, die schmutzigen Schuhe, die Kindersandalen, die Barfüßigen, die da hochgegangen sind. Er hat die Menschen nur nach den Schuhen abgeschätzt. Und er wusste, je ärmlicher das Schuhwerk, umso höher ist die Gabe, die bei mir Not fliegt. Aber da waren plötzlich 2 Männer, die sagten, schau mich an. Und er sah hoch und da sieht er 2 ganz normale Typen. Gar nichts Besonderes. Menschen, so wie er sie überall sehen konnte. Und sie sehen ihn durchdringend an. Das steht in der Bibel und ist genau der Abschnitt in der Bibel nach dem großen Pfingstgeschehen. Und ich bin so froh, dass die Bibel hier etwas ganz Wichtiges zeigt. Die größte Veränderung, die mit diesen Männern passiert war, die ja zu den Jüngern Jesu gehörten, zu seinem engsten Freundeskreis, war, dass sie von diesem Pfingsttag an die Augen Jesu hatten. Den Blick, den Jesus hat. Sie sahen die Menschen ganz anders an, als wir so die Menschen taxieren. Und ich will das Ihnen heute Abend zuerst sagen, wenn Christen den Geist Gottes haben, den Heiligen Geist, erst dann sind sie anders und leben in der Spur Jesu. Dann auf einmal fällt ihnen auf, was sie vorher schon oft sahen, aber was sie noch nie bekümmert hat, dass da ein Einzelschicksal ist. Uns Menschen liegt das überhaupt nicht im Blut. Wir gehen dran vorbei, wir haben so viele Namen zu behalten und so viele Daten im Kalender und so viele Dinge zu erledigen. Und da muss man ein tüchtiges Tempo vorlegen, dass man alles im Tag fertig bringt, was einem aufgetragen ist. Wenn wir den Geist Gottes haben, und das ist das, was Jesus Christen geben will, dann sehen wir jeden Menschen mit seinem einzelnen, schweren Lebensschicksal. Und ich will das Ihnen heute Abend sagen, dass Ihr Leben vielleicht von Christen oft gar nie verstanden wurde. Dass sie sagen, um mich hat sich noch nie einer gekümmert, aber bei Jesus Christus sind sie nicht vergessen. Im Gegenteil. Er sucht sie. Da ist jeder Mensch unter den Millionen, ja unter den Milliarden, ein einzelnes Geschöpf, das er sucht. Wie oft hat das Jesus gesagt, dass er jedem Einzelnen nachgeht. Und ich bin überzeugt, dass kein Mensch auf dieser Welt das nicht schon erlebt hat, wie ihn Gott sucht, wie er ihn anredet und wie er ihn anspricht. Und darum standen diese beiden Apostel da, Petrus und Johannes, und sagen zu diesem lahmen Mann, sieh uns an. Es geht jetzt um dich. und die Sache der Verkündigung des Evangeliums und die Sache des Glaubens ist immer eine ganz direkte, persönliche Sache zwischen dir und Jesus. Da geht es nicht um die anderen, er sucht dich. Und wenn es uns gelingt, dass wir Ihnen heute Abend wenigstens den Haken heute zeigen können, wo es bei Ihnen hängen bleiben muss. Er sucht mich, er ruft mich, sieh mich an, sagt Petrus und Johannes. Er sieht die Gesichter, er denkt, was ist da Besonderes dran? Ich weiß nicht, wie Petrus und Johannes ausgesehen haben, besonders jedenfalls nicht. Aber das, was er ihnen sagt, ist eine Sache, die ins Gesicht jedem einzelnen Menschen gesagt werden muss. Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Naja, ich könnte mir denken, dass der lahme Mann am liebsten schon abgewinkt hätte und gesagt, das Einzige noch, wo meinem Leben helfen könnt. Ich warte ja schon gar nicht mehr auf die große Goldgabe, dass ich mir mal einen Rollstuhl kaufen kann. Mir genügt's ja schon, wenn ich abends nicht die schrecklichen Hungerschmerzen habe. Ich denke ja gar nicht dran, dass ich mir mal eine neue Matratze leisten kann. Ich kann ja gar nicht damit rechnen, dass ich ein Kurbad mal fahre. Geld, das brauche ich doch. Das ist doch für so einen Mann lebensnotwendig. Ist nicht manchmal ärgerlich, wie das Evangelium uns die begründeten und wirklich nötigen Dinge auf die Seite schiebt? Aber das wäre ja oberflächlich geurteilt, denn sie werden gar nicht weggeschoben. Gold und Silber haben wir nicht. Was wir haben, das geben wir dir. Was sollt ihr denn schon haben? Da kann man ja bloß lachen. Was wollen denn Christen wirklich bieten? Was wollen denn diese Apostel bringen? Leere Hände haben sie? Wenn ihr sonst nichts bringen könnt, bitte, danke, also dann kannst du gehen. Und dann spricht dieser Petrus das Wort, im Namen Jesu stehe auf und wandle. Und dann packt er diesen lahmen Mann und stellt ihn auf die Füße. Und in diesem Augenblick, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das sprengt unser Begreifen, diese Gliedmaßen, die überhaupt noch nie zum Gehen benutzt werden konnten, diese verkrüppelten, krummen Beine, die sind plötzlich fest, der Mann kann stehen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn Sie sagen, du, das sind Geschichten, die kann ich nicht glauben. Ist das wahr? Stimmt das überhaupt? Aus diesem Grund sind wir heute Abend da, weil ich überzeugt bin, dass Jesu Macht so groß ist, dass es für ihn überhaupt kein Unmöglich gibt. Und wenn der Petrus sagt, der Name Jesu, der ist, den ich über dir ausrufe, dann meint er doch dieser Name des Herrschers Himmels und der Erden. Jesu Name, der das Grab und den Tod überwunden hat am Ostermorgen, der vor keiner Not des Menschen zurückgewichen ist. Und damit sind sie genau am wichtigen Punkt. Gibt es das Jesus zurückweicht vor einem dunklen Lebensschicksal, sollte seine Macht aufhören bei Ihnen, dass Sie sagen, ich bin verlassen und vergessen? Mir hilft ja eh keiner mehr. Es könnte sein, dass Sie heute Abend sagen, na gut, dann sollen wir mal Gesundheit geben, ich warte. Dabei sagt das Evangelium schon ganz genau, dass das die erste Tat des Petrus war, die er in diesem Feld der Krankenheilung getan hat, und es folgten einige, aber nicht mehr viele. Jesus hat sich nicht auf eine Norm festgelegt, wie er uns helfen will. Er hat sich aber darauf festgelegt, dass jeder Mensch, der ihn anruft, in einer bestürzenden Weise erlebt, wie er in unser Leben eingreift, unsere Not steuert, und uns seine Wundermacht erleben lässt. Die ist nicht begrenzt bei dem, was wir berechnen und messen können, sondern ist viel, viel größer, als wir ahnen. Jesu Name, der war das. Ich sage dir, stehe auf und wandle. Aber jetzt muss ich Ihnen noch ein Stückchen weiter erzählen, wie das alles ablief. Dieser lahme Mann, kaum merkte er, dass er auf seine Füße treten kann, Entschuldigung, auf seine Beine, wir Schwaben sagen, Füße, auf seine Beine treten kann, dass er seine Gliedmaßen bewegen kann, dass sein Rücken wieder bewegt werden kann. In dem Augenblick fängt er an zu springen, herumzuhopsen, zu tullen, zu lachen und sich zu freuen. Und er schreite das erste Mal, vielleicht das erste Mal durch dieses Tor in den Tempel hinein, mit den vielen anderen. Vielleicht haben sie ihn vorher auch ausgesperrt und sagen, du gehörst nicht hier herein. In deinem Leben muss ja irgendwas drin sein. Das meinen ja manchmal die Gesunden, die Kranken seien vielleicht doch irgendwie unter der Strafe. Nein, nein, das ist alles unverdient, dass wir einen gesunden Leib haben. Da können wir ja gar nichts dafür. Das ist ein reines Geschenk der Güte Gottes. Aber wie der Mann das auf einmal genossen hat, so haben sie das überhaupt noch nie empfunden, dass ich gehen kann, dass ich leben kann. Und dann geht er hinein und dann singt er mit den Chören und er freut sich und sein ganzes Herz ist erfüllt von Dank und von Jubel. Ich kann mir denken, die Leute dort im Tempel, die dachten, der spinnt, der hat einen Tick. Die konnten ja gar nicht verstehen, was mit dem Mann vorgegangen war. Sie sagen, da stimmt doch was nicht. War das nicht der, den wir vorhin noch sahen, der da vorne saß mit dem Hut und jetzt da drin springt er so wild umher? Sie standen da, fragten ihn, er erklärt das kurz und sagt, die zwei Männer waren's. Und bald hatte sich ein Kreis gebildet um Petrus und um Johannes. Und die Leute sagen, sag mal, was habt ihr für einen Trick? Seid ihr Zauberer, was macht denn ihr? Ist ja super, das muss man ja ausnutzen. Erklärt mir das Geheimnis, was da geschehen ist. Und Petrus und Johannes haben Mühe, die Leute von sich wegzudrängen. Und sie erklären das ganz kurz, so wie das Christen immer tun sollten. Sagt, wir sind ganz normale Leute, schwierige Leute, komische Leute. Leute, an denen man sich ärgern kann. An uns ist nichts Besonderes. Aber diesen lahmen Mann hat der Glaube an den Namen Jesu stark gemacht. Und das ist das, was ich Ihnen heute Abend zeigen will. Manche sagen etwas verkürzt, man muss nur glauben. Nein, 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 nein. Da glaubt man dann den reinen Blödsinn zusammen. Sie sagen, der Glaube an den Namen Jesu, mein Vertrauen, dass Jesu Macht in meinem Leben nicht zu Ende ist, das hat diesen Mann stark gemacht. Das hat in seinem Leben gewirkt, dass er seine erstorbenen Gliedmaßen wieder benutzen konnte. Der Glaube an den Namen Jesu hat diesen, den ihr hier seht, stark gemacht. Und der Name Jesu hat diesen Glauben in diesem Mann überhaupt erst bewirkt. Ja, das stimmt ja. Er war ja selber noch sehr skeptisch und zweifelnd. Und da war es sogar die Kraft Jesu, die diesem Mann den richtigen Druck gegeben hat, dass er auf Jesus festbauen konnte mit seinem Glauben und sagen konnte, ja, Jesus, dir vertraue ich. Dir glaube ich. Es geht ja in der ganzen Geschichte, wie Petrus das den Leuten erklärt hat, plötzlich gar nicht mehr um das Problem unserer Gesundheit. Und wenn ich sie so sehe, sie haben alle ganz gesunde Füße, so mehr oder weniger. Und ihre Gliedmaßen sind so einigermaßen noch funktionsfähig. Das ist ja gar nicht das Problem. Ich frage mich, wenn das in unserem Leben so ist, dass da Dinge sind von Geburt an. Von Geburt an. Da leiden Menschen und kommen aus ihrem Lebenskreis nicht mehr heraus. Manchmal meine ich, diese seelischen Bindungen, die sind viel, viel schlimmer. Dass Menschen einen Hass empfinden auf ihre Eltern, die sie so geprägt haben. Und da, die sind schuld, dass ich mich nicht entfalten konnte und die haben mir den Lebensmut geraubt. Ich treffe so viele Menschen, die leben in ihrem engen Raum wie dieser lahme Mann und sagen, das ist mein Leben und ich muss damit leben. Sie sind bitter gegenüber anderen, von denen sie sagen, die sind schuld an meinem schweren Schicksal und die gehen dran vorüber. Ist das wahr? Dass der Glaube an den Namen Jesu stark macht,
dass ich aufstehen kann und plötzlich loslaufen. Ist das wahr? Das ist die ganze Bibel voll davon und erzählt uns von Menschen, die plötzlich über die ganze Lähmung, die sie bisher behindert hat, auf welchem Gebiet das auch war, plötzlich hinüberspringen konnten. Da waren Leute, die waren vom Geld besessen. Und wenn sie das gesehen haben, dann waren sie schon gefangen und sie konnten sich gar nicht lösen. Da waren andere, die waren von der Unreinheit gefangen. Und ihr Leben war belastet und sie konnten sich nicht lösen. Und wir wissen doch, wie das bei uns ist. Wie man sich dann vornimmt und sagt, jetzt möchte ich mein Leben nochmal neu beginnen. Wie oft werden diese Vorsätze gemacht? Und dann ist wie wenn man sich an Krücken vorbewegt und nach 5 oder 6 Schritte sinkt man wieder müde zusammen und sagt, ich schaffe das nicht. Wie oft habe ich es probiert, dass unser Familienleben neu beginnt, sagt einer, unsere Ehe ist der Krise, da ist nichts mehr zu retten. Und wenn man dann hineinsieht in das Leben, wie uns immer wieder die alte Schuld verfolgt, wer ein wenig wach wird und wo das Gewissen anfängt zu sprechen, da spürt man ja, dass unser Leben am meisten gelähmt ist durch die Dinge der Vergangenheit, die uns die Freude rauben. Und wo wir wissen, du schaffst das ja doch nicht. Du hast schon so oft versagt und das wird wieder so werden. Und du kannst das ja gar nicht. Und dann würden wir am liebsten vor der Türe draußen sitzen bleiben und sagen, das ist nichts für dich. Und das ist nicht das, wo du dazu kannst. Ich habe mich so gefreut, dass ich Ihnen heute Abend dieses sagen kann. Das ist nicht zu Ende damals, als Petrus und Johannes auf diesen Mann zugingen. Ich wollte jetzt durch die Reihen gehen und wollte es Ihnen allen einzeln sagen. Was Sie heute Abend bindet und lähmt und hindert und müde macht, das ist gar nicht wichtig. Im Namen Jesu, auf seinen Befehl hin, stehe auf. Jesus will ein neues Leben. Er will nicht bloß unsere Gliedmaßen verändern und erneuern. Er will sogar bis in die Tiefe unseres Herzens hinein uns umwandeln und uns zu ganz neuen Persönlichkeiten machen. So wie er den Aposteln den neuen Blick gab, so will er uns überhaupt ein ganz neues Empfinden, Denken und Tun schenken, dass unser Leben von Grund auf verändert wird. Damals hat Petrus und Johannes seine Predigt an diese Menschen beschlossen und hat gesagt, wisst ihr, was nötig ist? Es ist nur das eine nötig. Und er gebraucht ein altes biblisches Wort. Buße tun und an den Namen Jesu glauben. Dann werden Zeiten der Erquickung kommen. Ich habe heute Abend an Sie, ob Sie nun Christen sind und so einen ganzen Weg da entlang gehen, oder ob Sie sagen, für mich ist das immer noch etwas, was vor mir steht in der Ferne, das ich noch nie so ergriffen habe. Eigentlich ist das doch eine ganz einfache Sache. Wie Petrus diesen Mann einfach bei der Hand nimmt, da wollte ich Sie gerade hochziehen und sagen, du musst, darfst, sollst glauben an den Namen Jesu. Du darfst wissen, dass Jesus dein Leben verändert. Du wirst ein Leben lang nie damit fertig zu entdecken, wie er vor dir hergeht, bei dir ist, dich begleitet, deine Kraft, seine Kraft dir gibt, dich erquickt und tröstet. Der Name Jesu hat diesen lahmen Mann stark gemacht und der Name Jesu hat den Glauben in diesem Mann bewirkt. Oder man kann sitzen bleiben. Man kann sagen, aber ich brauche eigentlich nur ein Almosen. Ich erwarte eh nicht mehr viel von meinem Leben. Und ich will gar nicht mehr mehr. Mir gefällt meine Rolle, an die ich mich schon gewöhnt habe. Es gibt so wenig Leute, die wieder mit dieser Spannung im Glauben anfangen und sagen, ich möchte Großes erleben, ich möchte Freude erleben, jeder Tag, der vor mir steht. Und wenn morgen bei Ihnen Prüfungen bevorstehen oder wenn Sie Sorgen haben, die Sie niederdrücken, ich möchte an den Namen Jesu glauben, ich möchte aufstehen auf meine wackeligen, kümmerlichen, müden Füße. Mir soll es egal sein, was mich von Geburt an belastet und was mich krank macht und was mich lähmt. Da will ich nicht mehr rückwärts denken. Ich will bloß noch auf den Namen Jesu bauen und ich will seine Macht und seine Herrschaft erleben. Ich will Sie jetzt einfach einladen, dass wir einen Moment der Stille machen. Und dass Sie einfach darüber nachdenken, wo das in Ihrem Leben heißt, steh auf und wandle. Und ich will dann diese kurze Stille, die wir haben, wo Sie auch mit Jesus reden dürfen, mit einem Gebet abschließen. Wir wollen uns einen Augenblick der Stille nehmen. Herr, wir wollen deine Macht erfahren, deinen großen Namen, der größer ist als alle Namen von Ärzten und Helfern und Rettern und Tröstern. Und wir wollen das in unserem Leben erfahren, dort, wo unsere Behinderungen und Lasten und Sorgen und Ängste sind. Du weißt auch, wie wir weit weg sind von dir, wie unser Herz sich von dir abwendet. Dann tritt doch du in unser Leben ein und wirke du diesen Glauben, der dir fest vertraut, der deinem Namen glaubt, dass wir morgen und alle Tage wunderbare Entdeckungen machen mit dir. Herr, wir wollen nichts weniger, als dass du in unserem Leben wirkst und dass wir solche sind, in deren Leben du alles verändern kannst, mit deiner göttlichen Macht. Herr, wir können nur unser Leben in deine Hand legen und dich bitten, dass du uns ganz fest machst im Glauben. Herr, vergib uns, wo wir vor dir gezweifelt haben, wo wir vor dir weggelaufen sind, wo wir deinem Wort nicht glaubten. Und bitte, jetzt höre unser Beten und sag du dein Amen darauf. Amen. Und dann singen wir Es ist niemand zu groß, das Lied Nummer 73. Wir singen alle drei Verse. Abend im März. Er ist auf dem orangenen Zettel hinten vermerkt mit dem Datum und es freut uns, wenn Sie dann auch andere darauf aufmerksam machen. Und wir wollen dann nach dem Chorlied damit einfach schließen und ich darf Ihnen noch einen
guten Abend wünschen und auch ein gutes Nachhausekommen bei den vielleicht etwas glatten Straßen. Ich hoffe, dass Sie unversehrt wieder heimkommen.